Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für urbane Fahrradkultur. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Und es ist der 17.09.2013, 20 nach 10, in Köln.
Stuttgart auch.
Echt auch? Ja, immer noch?
Ganz spät.
Okay, aber nicht zu spät für Teil 2 des Eurobike-Rückblicks, ne?
Text vergessen. Nee, Eurobike, das ist irgendwie schon wieder vorbei. Schon so weit weg. Wie geht's dir, Hans?
Schon wieder alles vergessen.
Ja, die hat schon wieder die Realität eingeholt.
Ja, ja. Das iPhone 5S.
Das iPhone 5C. Eine Enttäuschung, ein bisschen. Ich würde so gerne auf 6 erwarten. Noch funktioniert der Akku. Zweimal täglich laden. Aber gut.
Ja. Okay, aber das gehört woanders hin. Also bei mir wird's ein 5S definitiv schon beschlossen, weil mein Vertrag ausläuft und beziehungsweise dann verlängert wird.
Meiner ist ja auch ausgelaufen. Anderes Thema. Nichtsdestotrotz hat das iPhone mir gute Dienste geleistet, während dem meiner ersten Fahrradfahrt des ganzen Lebens, die über 30 Kilometer hinweg war. Wir haben es, glaube ich, angesprochen in unserer letzten Sendung. Ich musste weg zum Radrennen. Wollen wir da gleich loslegen oder irgendwie?
Na, jetzt wo es gegackert hast, dann kannst du auch legen, ne? Dann fangen wir gleich mal, dann machen wir den Eurobike-Rückblick.
Das machen wir irgendwie so zwischenrein. Es ist nämlich so.
Genau, dann machen wir erstmal deinen bravourösen, den Auftritt des, dein Auftritt. Bei welcher Veranstaltung?
Beim 24-Stunden-Rennen Rad am Ring am Nürburgring. Also Nürburgring mit dem Rad, Nordschleife, 26 Kilometer, ein Stückchen Grand Prix-Kurs noch mit dazu und ein Stückchen Fahrerlager, war ein bisschen holprig da durchzufahren. Fand zum 11. Mal statt. Mittlerweile gibt es dort den Lauf am Ring. Ich glaube, die laufen auch den ganzen. Also es gibt einen Tag, gibt da verschiedene Sachen, Bambini-Läufe und was weiß ich was alles. Und mal den ganzen Ring lang, was ja quasi dann in etwa so ein Halbmarathon ist, aber halt eine ganz schön.
Warte mal, wie lang ist denn der Ring?
26 Kilometer.
Mhm, okay.
Und oder 24, also nagel mich nicht fest, weil die Strecke war 26, aber ging ein bisschen über den Grand Prix-Kurs noch dazu, und also den neuen quasi, und ein bisschen im Fahrerlager durch, damit das funktioniert vom Ablauf her. Also vielleicht ist der Ring auch nur 24, weiß ich nicht, ist egal. Rundenrekord hast gelesen, neuer, Porsche 918.
Nee.
Hat vielleicht auch schon mal jemand angeguckt. Auf YouTube kann man das angucken. Sehr schöne Mitfahrt mit Marc Lieb, heißt er, glaube ich, der Porsche-Fahrer. Der Herr Weber kann ja noch nicht mitfahren. Der fährt ja gerade noch seine Formel-1-Saison zu Ende, bevor er dann mit dem LMP1 nächstes Jahr starten wird. Und
LMP1?
Ja, Le Mans Prototyp 1.
Ah,
so heißt die Klasse.
Ach so, aha. Also.
Und also, der, nur ganz kurz, es ist nämlich so, dass der aktuelle Rundenrekord für straßenzugelassene, serienmäßig zu erwerbende Fahrzeuge mit Teilen, die man direkt beim Hersteller bestellen kann, jetzt frisch gebrochen wurde vom Porsche 918, der auf der IAA vorgestellt wurde, also so ein Hybridrennen, Hybrid-Sportwägelchen mit, glaube ich, 886 PS oder 918 PS, keine Ahnung.
Also ganz schön viel.
Ordentlich und unter 7 Minuten. Es hat ja keiner gedacht, dass das so schnell einer schafft. Oder was heißt so schnell? Der Rekord war ziemlich alt. Also unter 7 Minuten. Ich glaube 6 Minuten 59 Sekunden oder sowas. Also eine Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, von 165 rum oder sowas auf dem Ring. Wer jemals auf dem Ring gefahren ist, auf der Nordschleife, das ist ja quasi eine Landstraße.
Also das war auf der Nordschleife.
Das war auf der Nordschleife. Die Nordschleife ist ja seit Jahren wieder sehr populär geworden, auch das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife wird von immer mehr Herstellern wieder benutzt und es ist letztendlich die Referenz immer noch. Alles, was auf der Nordschleife schnell ist, testet auch dort. Und wobei die schon sehr gefährlich ist, weil es gibt keine Auslaufzone, es gibt nur Leitplanken und Bäume. Und diese 165 Durchschnitt sind für Serienwägen und den absoluten Rundenrekord, da ist man sich nicht sicher, ob der jemals gebrochen werden wird, weil das sind 200 Stundenkilometer Durchschnitt. Mhm. Die hat der Stefan Belloff mal gefahren. Nach dem ist auch das Stefan Belloff S benannt. Stefan Belloff ist leider, wie so viele Rennfahrer, viel zu früh verstorben. Irgendwann vor vielen Jahren, ich kann mich daran erinnern, dann mal in Spa, ich glaube es war die Eau Rouge oder sowas, in die Leitplanke. Tödlich verletzt. Aber 200 sind unglaublich, wenn man 165 sich da schon mal anguckt als Durchschnitt. Aber es war ein Rennwagen. Ich bin nicht sicher, wie schnell die schnellsten bei Rad am Ring jetzt da um die Ecke fuhren, aber es waren irgendwas so 45 Minuten.
Ja.
Ich selbst habe etwas länger gebraucht, etwas über eine Stunde. Und ich möchte hiermit erstens allen Stadtradfahrern und allen Elektrofahrradfahrern und allen Klapprad- und Kleinradfahrern oder sonst wie sagen, nein, ihr braucht euch nicht verstecken. Ein Kollege von mir hat gemeint neulich, Training wird überbewertet, denn ich bin noch nie in meinem Leben über 30 Kilometer am Stück gefahren und fahre in letzter Zeit sehr viel Elektrorad. Stuttgarter Topografie bietet es natürlich an und sonst ein bisschen mit dem BMX-Rad und sonst einfach normal viel in der Stadt und ich habe es gepackt. Ich bin da gar nicht mal schlecht gefahren. Mit meinem Stadtrad bin ich mitgefahren. Ich hatte ja kein Rennrad.
Jawohl. Wir haben ja da Bilder auch online, ne? Entweder bei Flickr oder bei Facebook. Also bei Facebook gibt es auch den Link zum Flickr und du hast ja aktuell oben an der Seiten, am Seitenkopf Facebook abgebildet. Wo bist du da?
Wo ich da bin? Das Bild, das könnte die Fuchsröhre sein. Also wir waren eine Vierermannschaft, also diese 24-Stunden-Rennen, die kann man verschieden fahren. Für Leute, die wie ich noch nie davon gehört hatten zuvor, kann man das einfach mal ganz kurz erklären. Autorennen 24 Stunden kennt vielleicht jeder irgendwie vom Hörensagen. Da ist es so, dass es auch ein Team gibt, verschiedene Fahrer, die sich dann abwechseln. Und jeder eine bestimmte Rundenanzahl hat. Und wir hatten, es gibt und dort bei den Fahrradfahrern gibt es einer Teams, also es gibt auch Leute, die alle die 24 Stunden durchfahren. Zweier-Teams, Vierer-Teams, Achter-Teams. Wir waren Vierer-Team. Und wir hatten eben Fahrradio. Wir sind so Kollegen und alles. Wir hatten das irgendwann mal überlegt, also beziehungsweise nicht ich, sondern ein Kollege von mir, der Rennrad fährt. Ein Kollege, muss ich sagen, von dem deutschen Autohersteller, die über Porsche Engineering dann auch als Sponsor aufgetreten sind auf unseren Trikots. Vielen Dank auch hier an der Stelle, auch an unseren Hauptsponsor. Und auch Fahrradio hat sich daran beteiligt, weil das einfach spannend ist. Wie ist es, wenn man sein Leben lang noch nie Rennrad gefahren ist und dann da einfach mitmacht? Weil ich wurde gefragt und war irgendwie, dachte ich mir, na gut, fahre ich mit. Ohne mir Gedanken drüber zu machen, was denn das eigentlich ist, das Ganze. Und ja, wir hatten dann also die Rennradkollegen, die keine Ahnung, wie viel 1000 Kilometer in meinem Jahr fahren. Das sind keine Riesencracks, mit denen ich gefahren bin, aber schon ein paar, die jahrelang schon Rennrad fahren. Die hatten auch Listen gemacht und die hatten auch schon das Streckenprofil im Voraus sich überlegt und wo sie was trinken wollen und wie auch immer. Also hatte ich ja überhaupt nicht. Ich hatte ja auch echt Muffensausen auf Deutsch, dass das Ganze massiv in die Hose geht und ich nicht mal eine Runde fahre und dann irgendwie abkack und mit dem Besenwagen, der gesponsert war, irgendwie zurückgebracht werden muss und der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber dem war nicht so. Wir hatten eben geplant, okay, jeder fährt eine Runde abwechselnd und damit jeder mal bei Tag fahren kann, weil es fängt dann 13.15 Uhr fing es an, du warst ja dort, hast es gesehen, die Tausende von geschlitzten Helmen. Tolles Bild gewesen irgendwie. Ne?
Ja.
Und einer nach dem anderen fuhr dann seine erste Runde.
Das waren bestimmt, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter Fahrradfahrer hintereinander am Start am Nürburgring. Sah cool aus.
Nee, das war schon beeindruckend und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin auch durchaus ein bisschen angefixt worden, muss ich sagen. Und wir sind dann gefahren, eben immer jeder eine Runde und sich abwechselnd. Also ich hatte immer die langsamste Runde, dafür war ich bergab der schnellste.
Sehr gut.
Eben, Fuchsröhre. Ist schön, wirklich. Es geht schön runter. Ich hatte 89,7 auf meinem iPhone stehen, weil ich habe ja auch kein Tacho oder sowas, also kein Fahrradcomputer, sowas besitze ich ja nicht. Und da hatte ich dann von Bike Logic, du kennst die ja, ne? Diese Software drauf, die kostet nichts, die App, aber die kann einiges. Und zwischendurch hat sie mich allerdings geärgert. Weil ich nicht die kostenpflichtige App hatte und dann hatte ich, damit ich das aufheben kann, immer eine neue Runde gespeichert und hatte irgendwann schon mal ein bisschen rumprobiert und man kann nur 10 Runden irgendwie speichern, dann muss man kaufen oder löschen. Und es ist doof, wenn man gerade aufs Rad steigt und die nächste Runde fahren will und dann kommt so ein doofes Dialogfenster, sie können nicht, auf Englisch natürlich. Sehr lästig.
Ja. Ja, aber ansonsten ist sehr schön. Ja, du hattest, die hat ja auch Geschwindigkeit und Höhenprofil angezeigt, oder?
Ja. Die kann einiges, ist wirklich cool. Das kostet nichts bei Glotschick.
Naja, aber besser ist, man kauft dann die Vollversion, oder? Damit man nicht dauernd genervt wird.
Ja, und das Rennen sollte auch nicht viel länger sein als so eine Runde, weil halt Strom saugt einfach, ne, das Ding. Und leuchtet ja dauernd. Ich wurde ja, da ich ja mein Stadtrat von was habe ich normalerweise, ich habe, glaube ich, 55er Reifen drauf, also 55 breit, 20 Zoll, also 406 mal 55. Und ich habe die von 406 auf 28 reduziert, die Reifenbreite. Was beeindruckend aussieht auf der Felge, weil es quasi flush der Felgenrand in den Reifen übergeht und 8 Bar reingedrückt, läuft wirklich traumhaft so ein Durano-Reifen. Schutzbleche weg, Parkstütze weg, Schloss weg. Alles weg, was man nicht braucht, außer das Licht. Ich hatte ja einen Nabendynamo drin und bei Nachtfahren ist ein unglaubliches Erlebnis, muss ich sagen. Auf dem Nürburgring bei Nacht mit diesen, da sind ja trotzdem sehr viele Leute unterwegs. Und man fährt dann hier alle mit ihren Lampen und teilweise auch richtige Beamer, die da durchblasen. und auch meine, also ich habe ja so ein Schwitzlicht und das funktioniert wunderbar, da kann man schnell damit fahren und sieht gut. Und es ist wirklich sehr schön. Es ist eine wunderbare Stimmung da mit den Leuten und bei Nacht da durchfahren. Und da vermisst man kein Motorgeräusch. Mhm. Das Einzige, was ich vermisst hat, ein bisschen dann so mehr oder weniger dieser Zieleinlauf, wo dann Fahrerlager und alles, also da würde ich mehr Gewumme und Disco und Lärm wünschen.
Na gut.
Krawall. Also wir haben für nächstes Jahr das dann auch vor. Krawall zu machen.
Ah ja. Na, waren ein paar Leute mit Rasseln dort. Und übrigens habe ich auch Leute mit normalen Fahrrädern gesehen. Einen habe ich gesehen, der hatte auch ein Fahrrad mit Gepäckträger und Parkstütze und so.
Ja, da bin ich mit einem mitgefahren. Der hatte ungefähr so dasselbe Tempo wie ich. Denn sein Fahrrad war noch schwerer als meins. Der hieß Martin, wenn ich mich nicht täusche. Und der hatte seine Kollegen von seiner Firma überredet, doch da mal mitzufahren. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht. Und der fährt normalerweise morgens vor dem Büro bisschen so eine Runde und sonst fährt er ein bisschen und er hat ein Trekkingrad mit Federgabel und ja, wie du sagst, Gepäckträger und allem drum und dran. Das war einer der wenigen, die ich mal überholt habe. Aber dann kam er auch wieder oder so. Also wir sind so etwa das gleiche Tempo gefahren. Also und der arbeitet für so eine, diese Firma, die machen so Schliften und so Sachen, bauen die und stellen sie her und die sitzen viel im Sessel auch. Mhm. Und
dann ach so, so ein überlegt, Typograf oder was?
Ja, ja, genau. Mhm. Dann hat er sich überlegt, die sollen da wohl mal ein bisschen fahren und dann waren die da dabei und er will nächstes Jahr wieder mitfahren, aber mit einem richtigen Rad. Also man sah da so einige und auch ich möchte nächstes Jahr vielleicht auch ein anderes Fahrrad benutzen, also die Reifengröße vielleicht gleich lassen, aber zumindest eins, was vielleicht mal 5, 6, 7 Kilo weniger wiegt.
Ja, und eine größere Übersetzungsbandbreite hat, oder?
Ja, ja. Das Nachbarzelt kam ja rüber, hat gemeinsam mal so ein Elektromotor. Dann sagte ich, nee, es ist eine Novinci. Ich bin ja mit Nabenschaltung da mitgefahren. Und ich hatte ein bisschen die Übersetzung geändert, sodass ich ein bisschen schneller treten kann, also ein bisschen mehr Speed machen kann, aber ab 50 konnte ich auch nicht mehr mittreten, weil dann wäre die Trittfrequenz so hoch gewesen, dann sieht er erstens saublöd aus und ist auch gefährlich und bringt nichts. Also, keine Ahnung, ich hab ja kein Trittfrequenzmesser, aber irgendwie 110 oder 120 zu treten,
ja, das muss ja viel nicht sein.
Und ja, nö, aber wenigstens wichtig war mir ja auch, dass ich den Berg hochkomme. Da kam ich hoch. Ich habe auch mal geschoben.
Ehrlich?
Ja. Ja. Aber wer dann nächstes Jahr von den Hörern vielleicht mal mitfährt und dann ab Kilometer 11 bis 15.
Ah ja.
Ist kein Spaß.
Wie heißt das Eck dann?
Das fängt. Also das geht auf die hohe 8 hoch. Hm. Hohe Wie 8. Das dann zuvor hoch ist, keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall, da waren ein paar hochinteressante Fahrer auch dabei. Also es war auch Prominenz dabei, ein Lindenstraßen-Team, die ich nicht gesehen hatte, die irgendwo eine Box gemietet hatten. Also diese Boxen an der Rennstrecke, weil die Formel 1 Autos und so, die konnten wir ja auch mieten. für zum Betten reinstellen und Essen kochen und alles. Also halt einfach so, wie man Zeltplatz mietet. Und dann waren noch ein paar Timo Scheider, irgendwelche DTM-Rennleute, muss man nicht kennen. Und die waren dabei. Und was sehr toll war, es war ein Mann in einem Affenkostüm dabei. Und ich glaube, der ist alleine gefahren, die 24 Stunden. Aha.
Ich habe ja auch Super Mario und Luigi.
Ja. Na gut, und das bringt uns dann dahin, weil du und ich, wir haben Werte gesehen auch an Fahrrädern, was da bewegt wird. Haben wir schon über unseren Rundgang da gesprochen mit Arne von Derby Cycles?
Nee.
Weil nämlich, ja, das Rennrad abgeht. Und das kann man da schon auch sehen. Und ich meine, da sind Freaks vielleicht sogar noch dabei. Aber es ist tatsächlich so, nee, ich glaube, wir hatten ein bisschen drüber gesprochen. Könnte sein. Und weil Derby Cycles, die hatten ja...
Nee, wir hatten da noch nicht drüber gesprochen.
Die hatten ja Cervelo gekauft, diesen kanadischen Hersteller von...
Nee, nicht Derby Cycles hat Cervelo gekauft, sondern POC, der...
POC meinst du?
Wie?
POC. POC sind die Helme.
POC. Ja, genau, POC. POC, was der Eigentümer von Derby Cycles ist. Habe ich das schön ausgedrückt?
Ja, genau.
Und genau, die zu Sommerdag, dann sind wir jetzt, wolltest du jetzt noch bei Rad am Ring bleiben?
Nö, nicht mehr unbedingt, weil ich dachte, dass man da eben jetzt mal sagen, wie das denn mit den Rennrädern überhaupt ist.
Ein geschmeidiger Übergang.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Ja, okay, genau, richtig, wir haben dort, da waren schon ordentliche Werte an Rädern zu sehen dort auf der auf dem Rad am Ring, ne? Und ich weiß nicht, man denkt ja gemeinhin, dass es nicht so viele Leute gibt oder dass irgendwie Rennrad ja eher so ein, ist ja ein Nischensport schon, oder?
Rennrad?
Ja, weiß nicht. Oder nicht so unbedingt, nicht so wie Fußball oder was. Naja.
Wobei, wenn du dir zumindest früher dann Tour de France anguckst, Tour de France war ja schon ein Riesending. Ist es irgendwie ja immer noch, aber hat halt ein bisschen gelitten. Die ganze Doping-Sache, aber an sich ist es ein Fernsehsport und ein Sport, mit dem auch Leute ordentlich Geld verdienen können.
Genau, und es ist ein Jedermann-Sport. Also es gibt viele Jedermann-Rennen auch. Also, und da gibt es, ich glaube, da gibt es auch die werden immer beliebter, oder? Also
ja.
Die heißen die Jedermann-Rennen?
Ja,
Jedermann-Rennen, oder?
Es war ja auch ein Jedermann-Rennen bei Rad am Ring. Mhm. Das waren dann 100, waren glaube ich 6 Runden. Das ging über 6 Runden, also irgendwie 150 Kilometer oder sowas. Das waren extra Rennen, die fuhren als erste.
Ah ja, stimmt.
Also Pon ist übrigens auch Importeur der Volkswagen-Gruppe in Holland. Mhm. Also Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley.
Genau, und Gazelle gehört auch dazu, ne? Also Gazelle haben sie auch gekauft.
Ja, also Porsche haben sie nicht gekauft, die
Importeure. Ach so, ja.
Aber Gazelle haben sie gekauft und Cervelo und die Derby Cycle AG. Und ja. Aber die Derby Cycle AG, haben wir gelernt, fertigt und montiert ja einen Teil der Cervelo mittlerweile auch. In Kloppenburg. Mhm. Das war hochinteressant, was uns Arne Suthoff Pressesprecher bei Derby Cycle da erzählt hat. Also wir haben da auch ein Interview mitgeschnitten und weiß nicht, ob man es einfach ungeschnitten bringen soll, weil es war hochinteressant und der Mann weiß, was er sagt.
Na, ganz ungeschnitten kann man es nicht bringen, vor allem, weil es viel zu lang ist. Wir waren, glaube ich, 1,5 Stunden mit dem unterwegs auf dem Stand.
Episch.
Also ja, voll, aber
da, voll und da, abwechslungsreich. Ja.
die haben halt 5000 einzelne Modelle.
Ja.
5000 oder 500? 500. Nicht 5000.
Viel.
Vorsicht. Also ich nehme alles zurück. Es sind 500 einzelne Fahrradmodelle der unterschiedlichen Marken. Na? Sprich
Kalkoff, Raleigh,
Focus,
Univega.
Jawohl, fehlt noch was?
Rixe, ja.
Naja, da kommt schon was zusammen, ne?
Ja, und über die Jahre haben sie ja auch versucht, jeder dieser Marken auch individuell quasi wie es ganz plump bei Autoherstellern auch ist, vergleiche ich jetzt einfach mal, den Sinn zu verpassen. Also weil man könnte es ja sonst alles Focus oder alles Raleigh nennen oder Kalkoff oder sowas. Aber das macht ja keinen Sinn. Und es ist ja auch so, dass auch der jeder Kunde anders ist und andere Bedürfnisse haben. Und auf die Bedürfnisse haben sie die Marken und auch die Vision oder den Einsatzzweck der Marken abgestimmt. Und damit auch kräftig dran gefeilt, habe ich den Eindruck. Also, dass es nicht so beliebig ist, das Ganze.
Ja, es ist kein reines Batch-Engineering, ne, was die da betreiben. Konnte man schon sehen. Wo fangen wir denn da an?
Top-down. Top-down. Wir können gerade mal sagen, eben einfach, dass wir eben da von Arne, der selbst überrascht war, wie viele Leute wie teure Fahrräder kaufen, dass einfach sie gerade sehen, dass Rennräder sehr stark im Kommen sind. In verschiedensten Preisklassen natürlich auch. Und dass das ein sehr schöner Markt ist. Mountainbikes auch, da haben wir ja dann auch mit den Radgrößen, was ich schon wieder vergessen habe, noch ein kleines Gespräch darüber gehabt, wie die das machen mit den Radgrößen. Und ja, auf jeden Fall sehen die, und man hat es auch bei anderen Herstellern gesehen, dass das Rennrad wirklich eine starke Präsenz hat als Sportrad. Wenn man jetzt, wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen, E-Bikes und Non-E-Bikes, und da kann es sein, vielleicht, dass sich das einfach da ein bisschen verschiebt, dass das normale Fahrrad, also Non-E-Bike, durchaus wieder ein bisschen sportlicher wird, also ein Sportrad. Und vielleicht die Leute, die zum Sport mit dem Rennrad fahren, sonst mit dem E-Bike ins Büro fahren oder so. Also keine Ahnung. Kann es sein?
Dass man sich
ein extremeres Gefährt oder ein sportlicheres Gefährt mit ohne Motor kauft. Weil ich habe das ja gespürt, als ich sämtliche Sachen von meinem Rad runter habe. Also, es ist ja quasi dieses Stadtrad, mit dem ich da mitgefahren bin, ist ja quasi dasselbe. Also in dem Fall das Gleiche wie das Rad, das ich als E-Bike verwende.
Mhm.
Und das E-Bike macht Spaß und alles, aber es ist schwer natürlich. Und dafür schwitzt man nicht. Man tritt halt einfach rein, zack, Berg hoch, alles. Und die Berge, die ich mit dem E-Bike gefahren bin, die habe ich mit dem mit dem optimierten Rennrad quasi auf Basis dieses Fahrrads auch geschafft. Nicht langsamer. Ich habe halt geschwitzt.
Genau, das ist halt der Unterschied. Ja, ja, klar.
Ich hatte Systempedale drauf. Also ich bin ja das erste Mal seit 15, 16 Jahren wieder mit Systempedalen gefahren, habe die Eckbieter draufgeschraubt und war sehr zufrieden damit. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Da kann man dann auch mal ziehen und so und alles. Ich bin ja nicht viel getritt gefahren. Immer nur sitzen.
so wie der, wie heißt der, Froome, wie heißt der mit Vornamen?
Chris
Froome, der sitzt ja auch immer.
Ja, der ist bequemer.
Guckt starr nach schräg unten.
Als E-Bike-Fahrer braucht man keinen Wiegetritt. Gewohnt. Ja, nee, und das kann vielleicht sein, dass tatsächlich dann diese Extremräder oder diese Sporträder dann vielleicht wieder ein bisschen zunehmen, weil man hat dann einfach zwei Räder. Und wenn man dann ordentlich Kohle hat, dann kann man natürlich auch angeben mit so einem Zettel.
Ja, man muss, ja, aber natürlich kann man viel Geld ausgeben, man muss aber nicht ganz so viel Geld ausgeben. Was vielleicht auch eine Entwicklung sein kann, was kommen wird, manche finden es doof, aber es kann sich auch so aufteilen, dass es quasi auf der einen Seite Fahrräder und naja, hauptsächlich E-Bikes geben wird oder Hybridräder. Sie sind ja quasi human Hybridräder, ne?
Ja, ja.
Gibt, die eher so autohaft sind. Also wo du wenig, wo das komplette System quasi zusammengehört. Ein Hersteller, ein Rad und wo du auch mal in die Werkstatt gehst, um einen Service machen zu lassen. Ja. Und das andere ist quasi das klassische Rad, wo du auch selbst dran bauen kannst, wo du Teile austauschen kannst, wo du selbst ja dran basteln kannst, verbessern kannst und umbauen und auf dich anpassen und damit quasi das quasi wie als Aufgabe auch siehst, was dazugehört. Also nicht nur fahren, sondern auch dein Fahrzeug bearbeiten. So wie es ja Rennradfahrer auch machen. Die verbringen ja ganze Wochenenden damit, über Laufräder zu sprechen. Sowas in der Art. Und das muss jetzt, also das kann man natürlich auf einem hohen Niveau, also auf einem hohen Preisniveau machen, geht aber auch billiger.
Nee, und da ist natürlich auch die Sache, wo das mit den E-Bikes hingeht. Wir hatten ja, oder ich hatte es, glaube ich, angesprochen und auch bei Arne, bei unserem Rundgang, wie sieht es denn aus so mit beheizten Griffen oder Sitzheizung? Und neulich habe ich durch Zufall mal wieder, ich habe dir gerade über einen Link geschickt, auch da über Skype.
Ach, du warst das.
Weil du bist schneller im Tippen. Durch Zufall hatte ich mal so einen alten Amy-Griff in der Hand. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja.
Griffe, dreieckig, Greg Hill fuhr die, glaube ich mal. Wir hatten es ja auch mal rote. Schöne Griffe, den Hersteller gibt es noch. Und was stellen die her? Heizbare Mountainbike-Griffe, heizbares Lenkerband für Rennräder.
Mhm.
Und warum nicht? An dem E-Bike, E-Strom, die Dinger brauchen nicht viel Strom. Wieso sollen wir es nicht kuschelig haben? Die Motorradfahrer haben es auch alle. Das sind ein bisschen so Sachen. Also BMW ist, glaube ich, serienmäßig Griffheizung und Sitzheizung. Es gibt alles. Und man kann sich darüber streiten, aber man kann natürlich sagen, okay, eine Richtung E-Bikes wird sicherlich Richtung, sagen wir es auf Deutsch, Schnickschnack gehen. Also Mösenstöfchen am Rad. Und aber warum nicht? Und dann hat man dieses Wellness-Paket und dann braucht man natürlich auch irgendwann mal wieder was Richtiges und dann fährt man Rennrad oder Mountainbikes. Die gehen ja auch.
Was ab? Da war ich jetzt, ich bin jetzt ein bisschen raus. Mountainbikes Genau, ist ja, würde ich mal ähnlich sehen wie, weiß gar nicht, ob die ähnlich. Kann man die vergleichen mit Rennrädern? Also
Mountainbike-Rennen, 24 Stunden am Ring gab es ja auch. Hm. Dann im Wald und so.
Aber vielleicht was die Bastel- und Optimierungs was den Bastel- und Optimierungsgrad angeht, glaube ich schon.
Ja, also, natürlich, klar. Oder,
also noch mehr wahrscheinlich. Mir hat jemand erzählt, er fährt Mountainbike, nicht so viel, und wenn er dann irgendwie am Wochenende mit seinen Kumpels losfahren will, dann ist immer mindestens einer nicht dabei, der gerade nicht fahren kann, weil sein Fahrrad kaputt ist, beziehungsweise irgendein Teil erneuert wird oder verbessert wird, aber das ist noch nicht da. Und dann kann er mit seinem vollgefederten Mountainbike nicht fahren. Oder also die sind der Technik auch erlegen. Also die bauen da viel und erwecken dann oft den Eindruck, dass man schon ordentlich, also Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt fahren zu können. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich war ja, also ich meine, an meinem BMX-Rad habe ich ja auch immer schön rumgebaut, ne? Und am Mountainbike auch. Also da wenn es ein neues Teil gab, musste das sein, ne?
Also, ja, erstmal das alte abschrauben, und wenn das neue noch nicht da war, dann kann man halt nicht fahren.
Genau, keine Chance.
Ja, nee, das ist schon klar, da kann man schrauben und da kann man die Foren vollposten bis zum Abwinken und über Luftdruck und nicht und wie auch immer die neuen Gabeln, und dann braucht man sowas einfach. Das gibt's sicher, ja. Aber die, weiß nicht, ob ich mir die beheizten Griffe kaufen soll. Mal gucken, was sie kosten. Also man kann die bestellen online. Mhm. Die sind nicht billig. Aber da ist halt dann auch so, wenn man dann die beheizten Griffe hat und schon so weit Richtung Motorrad geht, dann braucht man auch noch die Freisprechanlage, damit man über Bluetooth mit seinen Mitfahrern kommunizieren kann.
Also die Leute von Road.cc, glaube ich, also vom englischen Roadbike-Magazin, die waren ja mit Walkie-Talkies unterwegs auf der Motorbike.
Das ist süß.
End and over. Ja, das funktioniert einfach, ne? Ja, das ist ja klassische Technik, und da kann ein Funknetz überlasten, ne? Das geht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es da gibt es wahrscheinlich auch Störungen, da hört man mit, was die Konkurrenz gerade anguckt und so.
Aber ich habe Polizeifunk oder was?
Ja. Das war nicht schlecht. Also die waren organisiert, ne? Wer gerade wo ein Bild machen muss.
Ja, da arbeiten wir noch dran.
Ja, ne, ich hatte vorher schon überlegt, ob ich so eine Instant, so ein quasi Walkie-Talkie Software fürs iPhone ausprobieren soll, aber dann dachte ich, nichts Neues einführen. Und war ja auch nicht notwendig, ne? Und na gut, so ein echtes Gerät ist einfach ein echtes Gerät, ne? Das geht dann auch noch, wenn beim iPhone der Akku alle ist, ne?
Ja.
Okay, also bei Derby gab es noch eine ganz interessante Sache. Also erstens, genau, auf die zweite, auf das Rennrad kommen wir dann gleich noch zurück im Zusammenhang mit dem Eurobike Award, da müssen wir noch drüber reden, ne? Aber vorher vielleicht noch zum E-Bike. Da gab es nämlich ein Rad, das sehr unscheinbar aussah, das aber eine interessante Sache drin hatte, nämlich na, was war das? So ein das war ein Reha-Rad. Kann man das so sagen? Jetzt muss ich mal gucken, wie es hieß. Kleinen Moment. Wo sind denn meine Bilder? So, in 100. So, das war. Ich hab's gleich. So, das war das Modell Kalkoff Impuls Ergo.
Ach, jetzt, alles klar, das so, das mit.
Nannte sich Stichwort E-Activity. Kannst du da was zu erzählen?
Ja, nämlich, wie viele Hersteller hat auch Kalkoff die DaVinci Harmony Narbe im Programm, weil diese Narbe eben sich stufenlos schalten lässt beziehungsweise automatisch schaltet. Was Kalkoff da gemacht hat bei dem Rad, ist, dass sie das mit einem Pulsmesser gekoppelt haben, so dass, wenn der Puls zu hoch geht, einfach mal die Schaltung nimmt. Den Gang wechselt, also dass man sich nicht mehr so anstrengen muss. Ist ein E-Bike, also mehr Motor, weniger Kraft. Und eine Krankenkassenzulassung hat es noch nicht, ist aber nichtsdestotrotz sehr populär. Und funktioniert gut. Und nicht nur für Herzkranke, auch für Leute, die einfach sich als Android fühlen wollen. Also einfach dieses Man, Machine, das hat schon was. Ne?
Du meinst als Cyborg.
Cyborg, genau.
Das ist, ich habe kürzlich recherchiert.
Mit dem Google Glass noch drauf.
Nee, tatsächlich, also das ist, also die Zielgruppe bei dem Rad sind schon Leute, also ältere Leute oder Leute, die tatsächlich, also die zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten oder so, die denen der Arzt empfiehlt oder die Sport, die sich bewegen sollen, aber nicht zu viel. Ja, und ja. Das ist ja immer schwer das ist ja, kann man selbst schwer einstellen und das Fahrrad hilft halt dabei, dass es quasi verhindert, dass du dich zu sehr anstrengst. Oder, das ist das andere, wenn du zu locker fährst, dass es hochschaltet, ne? Weil du kannst ja bei der Harmony, kannst du jetzt normalerweise kannst du deine, also du stellst deine Trittfrequenz ein, dazu gibt es einen Drehgriff und den Rest macht das Fahrrad. Und dann trittst du da rein. Und so kann man das Fahrrad, das geht über den Bordcomputer, der dran ist, kann man eben auf eine bestimmte Herzfrequenz zum Beispiel einstellen. Und die Trainer, das machen die wenigsten Nutzer, machen das alleine, also kümmern sich alleine um ihr Rad, sondern das machen Ärzte oder Reha-Berater für sie. Und die erstellen dann eben ein Programm und mit dem können dann die Leute fahren. Da fühlen die sich auch, also das gibt denen auch Sicherheit, überhaupt aufs Fahrrad zu steigen oder nach einer Krankheit oder im Alter oder wenn sie seit vielen Jahren keinen Sport mehr gemacht haben, wenn sie übergewichtig sind oder so, überhaupt was anzufangen. Wenn man ihnen sagen kann, okay, pass auf, das Fahrrad ist, das kümmert sich darum, musst keine Angst haben, dann gibt es denen Sicherheit. Und naja, wir denken natürlich da gleich an, oder ich an Quantified Self-Bewegung und an Cyborg-Dasein. Ne? Da muss das Rad dann aber schon ein bisschen anders aussehen, oder?
Ja, okay, also irgendwie so ein cooles Exoskelett ist es natürlich nicht, ne? Das ist klar, aber
ja, aber man kann die Technik ja auch in einen Mountainbike zum Beispiel einbauen. Ne?
Und wenn man sieht, wir können ja da auch gleich kurz bei der DaVinci bleiben. Wir haben ja mit Jack Branson ein ein wunderbares Interview gehalten. Mhm. Der Vertriebsleiter von Nuvinci weltweit und der kennt diese Sachen natürlich alle und er kennt auch die Spreizungen aller Nabenschaltungen, die man sich nur so vorstellen kann.
Ah.
Muss er ja, du hast ja vielleicht noch die 8-Gang und die 5 und die 7. Und die sind ja mit der Nuvinci haben die ja schon was Tolles geschafft für einen Hersteller. Also es erinnert mich ein bisschen daran, was SRAM vor vielen Jahren mit den Drehgriffen gemacht hat, dass sie einfach die Art zu schalten revolutioniert hatten. Und so hat Nuvinci eigentlich die Nabenschaltung revolutioniert. Es gibt sehr gute Nabenschaltungen mit Planetengetriebe und es gibt die Roloff und es gibt die 11-Gang Shimano und alle, die funktionieren wirklich wunderbar, aber diese stufenlose Getriebe so hinzubekommen, dass es bezahlbar ist und relativ okay vom Gewicht mittlerweile, mhm, und zuverlässig, das ist wirklich toll. Und insofern finde ich, es ist auch nur gerecht, dass sie so erfolgreich sind damit und sich fast ein bisschen verschätzt hatten mit dem Erfolg und der Produktion. Also die kamen wohl nicht so wirklich hinterher, gerade mit der Harmony. Also diese Automatikgetriebe, die man eigentlich nur in E-Bikes einsetzen kann, weil sie halt einfach Strom brauchen.
Ja.
Und die sollen ja auch, so hat er uns in dem Interview gesagt, auch noch weiter in Systeme integriert werden. Also dass zum Beispiel die Steuerung der Harmony, die in einer Art Schaltgriff drin ist, dass die vielleicht sogar ins Cockpit kommt.
Mhm.
Von Bosch zum Beispiel. Das vielleicht auch bei anderen. Also man weiß es nicht, aber Bosch hat er genannt. Und das ist toll. Das ist einfach ein Fahrrad, das funktioniert, da muss man wenig denken. Wenn dann die Pulsuhr noch dazu kommt, kann man sich ja auch als Option vorstellen und das Ganze dann irgendwie vernünftig, ärztlich überwacht wird, dann ist das super. Und dann können die Leute auch bald ohne Elektromotor wieder, so wie ich, über den Ring fahren.
Ja. Okay. Zeit für eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. SRAM ist ein führender Hersteller von High-End-Fahrradkomponenten. Das Unternehmen wurde 1987 in Chicago, USA, mit der Erfindung von GripShift gegründet, einem revolutionären Drehgriffschalter, der Gangwechsel durch Drehungen aus dem Handgelenk ermöglichte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich GripShift zum beliebtesten Schalthebel bei Top-Profis der Mountainbike-Szene. Hier ist ein kleiner Überblick über das aktuelle Programm. Unter der Marke SRAM gibt es in den Kategorien Mountain, Road und Urban Kettenschaltungen und Kurbelgarnituren, Getriebenaben. 1997 übernahm SRAM die Firma Fichtel & Sachs in Schweinfurt. Aktuell gibt es die G8, die i3 und die Automatics Zweigangnabe. Dazu passend gibt es natürlich Drehgriffschalter und Triggerschalter sowie Nabendynamos. Ganz neu ist das Elektroantriebssystem E-Matic mit integrierter Automatikschaltung. Weitere Marken sind Truvative mit hochwertigen Mountainbike-Komponenten und Technologien. Dazu RockShox mit führenden Feder- und Dämpfungssystem für Fahrräder, also Federgabeln, Stoßdämpfer und verstellbare Sattelstützen. Von Avid kommen High-End-Bremssysteme für den anspruchsvollen Einsatz, mechanische und hydraulische Felgen- und Scheibenbremsen sowie Bremsgriffe für MTB und Tracking. Für den Radrennsport bietet SIP High-End-Laufräder, Lenker und Sattelstützen. Von Quark kommen Powermeter zum wirkungsvollen Training und zur Leistungskontrolle. Bist du noch da?
Ja.
Aber gerade hat es gekratzt. Dann sollten wir vielleicht noch zum Eurobike Award kommen, kurz, oder? Da wechsle ich mal kurz meine Ansicht. Wir haben da ein kleines Video gemacht, das nur so mittelgut ist. Ich habe es auch noch nicht geschnitten. Vielleicht stelle ich es noch online, ich weiß es noch nicht. Der war auch, naja, also da weiß auch
Granate,
nicht.
Granate ist was anderes.
Ja. Also es gab ein paar gute Sachen und auch andere, die eher nicht so gut waren. Einen Eurobike Gold Award hat zum Beispiel Derby Cycles gewonnen. Wahrscheinlich zu Recht für das, pass auf, Focus Isalco Chrono Max. Ein Zeitfahrrad, ne? Ja. Und Zeitfahrräder hat man auch überall gesehen. Also das sind die Triathlon-Fahrer fahren die auch, ne?
Genau, ja, stimmt. Weil die dürfen ja da, sind auch ein bisschen, weiß nicht.
Also mit einem Zeitfahrlenker drauf und aerodynamisch optimiert. Und das sieht cool aus und wiegt sehr wenig. Ich habe die Begründung der Jury dafür jetzt nicht parat, aber da sind ein paar, also ich habe auch ein paar Fotos davon gemacht, da sind ein paar Gestaltungselemente dran, die durchaus für Technikfreunde, aber auch für Leute, die gute Gestaltung zu schätzen wissen, doch sehenswert sind, ne, oder beachtenswert.
So,
und dann kommt natürlich
Chrono Max, die,
an dem Chrono Max, ja.
Die, meinst du, so integrierte Bremsen?
So zum Beispiel.
Aerodynamisch optimiert.
Ja, und so die Vorbaukonstruktion finde ich zum Beispiel sehr, sehr elegant. Und da können wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Nee.
Aber kann sich der geneigte Hörer mal online ein paar Fotos anschauen. Und dann gab es ein Fahrrad, das auch ein Gold Award bekommen hat, das, naja, für mich eher das Gegenteil von elegant war. Die Jury meinte was anderes. Ich lese mal vor, ja. Also es war das Coburg E-Cycle ohne Bild, weil ich es uninteressant fand. Soll ich kurz beschreiben, was das war?
Ja, beschreib mal kurz. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es ist wirklich,
Also es ist ein schwarzes...
ein schwarzes Rad, genau.
Ein schwarzes Fahrrad mit einem dicken, plattgedrückten Unterrohr, oder? Mit so einem ovalisierten Aluminium-Unterrohr.
Das sieht ein bisschen nach Baumarkt aus, ne?
So von genau, auch die Lackqualität. Ja, ja. Und Elektromotor drin.
Vorne, oder? Wie war das?
Habe ich vergessen. Warte mal, ich google mal. Zack, Coburg. Wer kann man, geht ja nicht, ne? E-Bike. Hallo, Such. Ah, jetzt. Nee, der ist hinten. Also, Motor ist hinten drin, Coburg.
Ach stimmt, ist ja ein Single Speed, glaube ich, oder?
Genau, das ist nämlich ein Single Speed und die Tagline ist Muscle Synchronized E-Cycles. Ja, das Coburg E-Cycle ist ein Pedelec, ein Fahrrad mit elektrischem Motor. Das Besondere daran ist sein Minimalismus, sein geringes Gewicht und sein Bedienkonzept. Das Gesamtgewicht des aktuellen Modells liegt bei 13,7 Kilo. Sämtliche Antriebskomponenten sind in den Rahmen integriert. Dadurch ist das gesamte Antriebssystem vor Umwelteinflüssen geschützt. Und der Coburg, hat ein schlankes und puristisches Design. Das Coburg E-Cycle spricht die Fahrer an, die besonderen Wert auf perfekt abgestimmte und dynamische Fahreigenschaften legen. Die Jurybegründung, der Traum vom klassisch reduzierten Fahrrad, ein pures Single-Speed, das seine Elektrokomponenten geschickt, unauffällig integriert hat, mit einem unglaublich einfachen Bedienkomfort, ein richtig guter Ansatz für eine kleine, lifestyleige Zielgruppe. Der Licht- und Wetterschutz sollte noch berücksichtigt werden, um auch andere anzusprechen. Ich weiß nicht, kürzlich habe ich mich gefragt, warum so viel über Autodesign gesprochen wird. Aber irgendwie berührt es einen doch, wie Sachen aussehen. Einfach so. Und wenn an einem Auto irgendwie eine Sicke falsch ist an der Seite, dann stört mich das. Und wenn ein Fahrrad aussieht, als wenn da einfach die Proportionen nicht stimmen. Und wenn ich mittlerweile hydrogeformte Rohre an meinem Trekkingrad zum Beispiel habe, dann ertrage ich es einfach nicht, wenn an einem puristischen Single-Speed-Fahrrad einfach so ein plattes, ovales Rohr dran ist. Das ist einfach nichts, oder? Was meinst du?
Ja, also das Ding war, muss man eher sagen, belanglos. Obwohl es vielleicht Spaß macht, keine Ahnung.
Das kann gut sein, dass es gut fährt, ja. Aber da, da muss Design noch was gemacht werden.
Ja. Also da, wo man daneben stand, glaube ich, eines, hat es auch Gold bekommen, das Riese und Müller.
Ja, hat auch Gold bekommen, zu Recht.
Ein sehr schlichtes Rad. Ein sehr schlichtes Rad, und aber schön. Und eins der Fahrräder, muss man ehrlich sagen, in dem der neue Bosch-Motor, zu dem ich heute nichts sage, durchaus gut integriert war. Nämlich, und auch, ich habe es erst nicht gemerkt, hast du mich darauf aufmerksam gemacht?
Ja.
Schande über mich. Es hat einen Riemenantrieb. Also es ist ein Elektrorad. Riese und Müller macht ja nur noch E-Bikes und Falträder und auch mit dem Label, und hat ja dann noch ein Unterlabel, das sich dann Blue Label nennt. Das gehört ja auch zu Riese und Müller. Und die machen auch nur Elektroräder, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ja.
Und die haben einfach mal die Kettenstreben hochgelegt, in dem Fall die Riemenstreben, weil der Motor eh unten dran hängt, haben sie die Streben hochgelegt mit den kleinen Ritzeln, die Bosch mittlerweile vorne verbaut, ist da auch Platz genug, dann einfach den Riemen ohne zu öffnen, aus dem Rahmen zu nehmen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die hochgelegten Kettenstreben, die es vor ungefähr 20 Jahren bei Mountainbikes gab, erfunden von Herrn Cunningham und dann bei Nishiki sehr populär gemacht. Vielleicht war es auch nicht Herr Cunningham, aber er hat es sehr populär gemacht. Und jedes Rad hatte dann für ungefähr die Periode von gefühlt, also im hochgelegten Kettenstreben-Zeitalter.
Das hieß Elevated Chain Stays.
Elevated Chain Stays.
Und die Baumarkträder haben das später extra draufgeschrieben.
Ja, also ich glaube, dass das war ein Megatrend, wie das heute heißt.
der sich so 2 Jahre oder so hinzog dann, glaube ich, und dann kam wieder, dann sind sie wieder runtergewandert. Also es war, gefühlt hat es lang gedauert und es war auch irgendwie, alle dachten sich dann, puh, jetzt haben die Elevated Chainstay, jetzt sehen wir mächtig alt aus mit unserem Chainstay unten, traditional, wie auch immer. Aber die haben, das macht wirklich Sinn, was die da gemacht haben und es sieht gut aus, das ganze Rad, und sehr schlicht, kein überflüssiges Dekor auf dem Rad. Da muss ich sagen, okay.
Ja, und da ist es so, also man muss bei dem Charger, heißt das Rad, Blue
Label Charger. Was ein bisschen schade ist, aber da können die wahrscheinlich nichts dafür, genauso wie via Bosch auf manche Sachen besteht, hätte man vielleicht auch noch die Gabel ein bisschen runterstrippen können, ein bisschen weniger Dekore noch, weil es ist wirklich so schön schlichtes Rad und da fällt die Gabel ein bisschen aus der Reihe, weil irgendeine Rockshox oder was weiß ich, was da drin steckt mit Dekoren.
Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Du meinst, dass das Rockshox drauf besteht, dass der Name, ist es eine Rockshox?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja,
die heißt Slide. Es kann auch eine RST sein oder sonst.
Also, das kann auch, bin ich, vielleicht ist das auch so, dass das in der Serie dann anders aussieht. Jedenfalls, was halt, also die.
Also bei ihren anderen Rädern sieht es nicht anders aus.
Ah, ja.
Dieses Kendo oder so, was sie haben, dieses kleine Rad, da schmeißen sie ja auch einfach irgendeine rein. Also das ist, wirkt etwas lieblos bei dem Kendo. Und das Blue Label, dieses Charger hier, das wirkt richtig, das wirkt schön aufgeräumt, wie wenn sich jemand Mühe gegeben hätte.
Ja, dann haben sie, also das ist auch optisch, also da, die haben, also man sieht, dass da ein Designer am Werk war und der sich der auch mal weitergedacht hat, ne? Weil, also das gab es vielleicht vorher schon, aber es ist ein sehr, also da ist ein Kunstgriff, den Autodesigner verwenden, um Fensterflächen zum Beispiel größer oder zusammenhängend erscheinen lassen. Ist, weißt ja, ne, wenn du die.
Ach so, weil sie die Sattelstütze schwarz lackiert haben.
Genau, bei Autofenstern, da werden einfach die Bereiche zwischen den Türen, die werden einfach schwarz lackiert oder verblendet. Und bei dem Blue Label, da ist das der Rahmen ist weiß und die das Sattelstützrohr ist schwarz. Und dadurch hat man quasi optisch ist quasi nur der weiße Rahmen sichtbar. Und dadurch sieht das Ding komplett anders aus.
Ja, ja.
Also, und das nimmt man jetzt gar nicht unbedingt sofort wahr und sagt, oh, schwarzes Rohr oder so, sondern das fällt einfach auf. Und dann es fällt eben nicht auf. Und dadurch im Rahmen Dreieck, was es ja immer noch ist, da hängt auch so eine Akkubox drin und auch die fällt dadurch, weil sie schwarz ist, nicht mehr so auf. Also wirklich tolle Sache, finde ich. Also für mich eines der schönsten Fahrräder, was ich da gesehen habe.
Ja, sonst war ja außerdem veganen Brooks-Sattel, der verdammt cool ist und der mich euch heute auch auf die Brooks-Seite nochmal getrieben hat. Es blieb nicht viel hängen bei mir von den Eurobike Awards.
Ja.
Vielleicht auch persönliche Interessenverlagerung, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Na, ein persönliches Interesse von mir ist ein ordentlicher Fahrradhelm. Und deshalb blieb.
Ja, stimmt.
Deshalb blieb eine Sache noch hängen, nämlich der Arbus Invis.
Ja, ich glaube, den will ich auch.
Hätte ja nie gedacht, dass ich mal einen Arbus-Helm haben möchte. Ne? auch als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich noch skeptisch. Da gab es den nämlich nur in Schwarz mit Neongelb. Autsch. Aber, bitte?
Autsch, habe ich gesagt.
Na, war schon okay. Also halt gut sichtbar, ne? Aber nicht so schick. Und jetzt gibt es den aber auch in Monochrom. Entweder schwarz oder weiß. Und das Besondere ist, dass der ein eingebautes Visier hat. Also es ist ein relativ normaler Fahrradhelm, eher sportlich, mit vielen Luftlöchern drin. Und der hat ein Visier, dass du ausfahren kannst, dass du quasi vor die Augen fahren kannst, also quasi wie eine Sonnenbrille zum Runterlassen. Für mich als Brillenträger optimal, ne? Weil, ach, dieses Brillengewechsel und so, das nervt. Und ja, da ist ein kleiner Schieber oben am Helm, machst du Ratsch und dann hast du eine Scheibe davor.
Motorradfahrer oder Rollerfahrer, die kennen sowas ja, da gibt es das schon länger.
Ja, klar.
Da ist allerdings auch ein bisschen einfacher, weil da muss nicht belüftet werden. Auch bei City-Helme oder so, E-Bike-Helme. Ich glaube, es gab da von, wie heißt denn dieser andere Hersteller? Im Schwäbischen.
Ja. Kratoni,
genau. Die hatten sowas, glaube ich, auch schon mal gemacht. Nur ist es halt einfach so, wenn du Rennrad oder sportlich Fahrrad fährst, dann muss irgendwo Luft an dich ran. Mhm. Und das kann aber der Abus wohl. Das ist ein Sporthelm.
Ja.
Und ich habe ja auch einen gesehen, der dieses Visier quasi zum Thema der Marke macht. Die nennen sich Duxhelm. Das ist eine kanadische Firma. Duxhelm.com geschrieben. Die haben auch einen deutschen Importeur. Das ist das ist Eisen Distribution in Köln. Mhm. Die importieren den Helm und sollen auch bald kommen. Und die haben eben auch sich quasi, auch das Logo ist wie so ein römischer Helm mit so einem Büschel oben drauf, wo du eben dein Visier runterklappen kannst. Und gerade eben auch für Brillenträger. Nicht nur, aber einfach, ja, dass du da und die Lüftung funktioniert wohl dann immer noch. Nicht mehr ganz so gut, aber funktioniert eben immer noch. Und ja, sowas finde ich gut. Offensichtlich hat da eben auch nicht nur Abus die Idee, sondern andere. Und gab es ja auch schon früher, aber das vernünftig umzusetzen, das ist natürlich das, worauf es ankommt. Also ich möchte diesen Duxhelm auf jeden Fall auch mal ausprobieren und den Abus. Und einen will ich auch.
Ja, also der Abus ist ein bisschen schlichter als der Dux. Wobei der Dux, da sieht man ja, wow, der hat schon was sehr Skelettartiges, ne? Mit Spoilern und allem, der sieht, da scheint sehr viel an die Luftzirkulation gedacht worden zu sein. Ja, müsste man mal ausprobieren, ne?
Ja, möchte ich, unbedingt. Also ich habe mit dem Importeur telefoniert, die hatten eben gesagt, ja, also im November wahrscheinlich kommen die, Oktober oder November, und dann muss ich mal gucken, so einen würde ich gerne mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Und wie das dann auch, ob man dann mit seiner normalen Brille dann fahren kann dahinter, und was passiert, wenn dann die andere Brille, ich bin ja kein Sonnen- und Fahrradbrillenträger oder sowas, so als Stadtradfahrer bleibt man halt mal stehen und putzt sich die Brille. Das geht ja auf dem Rad dann nicht beim Schnellfahren oder sonst wie. Ob die dreckig wird, ob diese Scheibe beschlägt zum Beispiel auch, wie der Wirbel dahinter ist, wenn ich jetzt mit 100 den Berg runterfahre zum Beispiel. Was passiert dann? Das sind alles Sachen, die man da ausprobieren muss.
Ja. Stimmt. Okay.
Also es ist spannend auf jeden Fall. Das mit dem Helm, das war auch, hattest du auch entdeckt irgendwie, und das war gut.
Da ist noch so viel, was wir gesehen haben.
Ja. Auch was eben Design angeht. Wir haben ja mit ein paar Leuten gesprochen. Auch über Gestaltung, wo wir jetzt da die Derby Cycle angesprochen haben und Riese und Müller, dass die sich ein bisschen von ihrem ingenieurlastigen Design verabschiedet haben. Du erinnerst dich, wie Riese und Müller Räder aussehen. Da war noch kein Designer dran bisher. Eher an den Falträdern dann mal, sobald sie Monocoque hatten.
Ja,
war vielleicht mal jemand dran, aber diese Stadträder, die aus geraden Strichen verbunden waren und so,
ja das
ist so, die sehen nach Maschinenbau aus.
Ja, die waren mit so Linealen gezeichnet, ne, am Zeichentisch,
ja,
so.
Ja. Da. Ja, also so richtig, so sehen die aus.
Also hat sich was getan.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns mit Tony Fjelska unterhalten, der einige Jahre lang Designchef für Urban Bikes bei Cannondale war, dann ein paar Jahre in der Autoindustrie als Designer gearbeitet hat und jetzt als freier Designer für verschiedene Fahrradfirmen arbeitet und versucht, ihn ein bisschen auch zu sagen, hier, Design ist nicht einfach nur Aufkleber drauf, sondern das ist mehr. Und er hat da große Erfahrung und ich bin mal gespannt, was man da in den nächsten Jahren sieht und ob vielleicht die ein oder anderen auf ihn hören. Oder es dann nachmachen. Wie auch immer, also man sieht ja schon die große Hersteller, oder größere, was Fahrräder angeht, die geben sich hin und wieder auch ein bisschen Mühe, aber wenn man mal die Aufkleber oder den Lack abmacht von den Kisten, dann sehen doch sehr viele gleich aus.
Mhm.
Das Charger jetzt nicht. Vielleicht, wenn Riese und Müller das irgendwie als USP mitnimmt, als Erkennungsmerkmal, man weiß es nicht.
Ja, du meinst so wie bei BMW, die Niere vorne und der, wie heißt der, Hofmeisterknick,
ja,
hinten, also so Elemente, die einfach wieder für Wiedererkennung sorgen, zum Beispiel, oder eine Marke dann zeigen.
Ja, oder zumindest eben nicht jedes Jahr was ändern.
Ja, das genau. Ist also das ist ja richtig. Darüber haben wir auch gesprochen, ja, ne? dass ein bisschen längerfristig auch, ja, zum Beispiel Marken oder Modelle aufgebaut werden. Ne? Okay. Ja, wir haben das aufgenommen, das Gespräch, und das werde ich dann noch extra online stellen, quasi im Zusatzpaket.
Ja, nee, weil das ist sehr interessant, gerade was jetzt DNA angeht von der Firma. Irgendwie jetzt Volvo zum Beispiel, wenn wir bei Autos sind, die hat man ja früher auch erkannt, das waren einfach Kisten, dann wurden Volvo irgendwie ein bisschen eleganter. Jetzt haben sie wieder eine neue Linie vorgestellt. Das ist irgendwie immer noch Volvo. Und letztendlich ist es ja auch egal, sie können ja nicht komplett verhaftet sein in dem alten Ding, nur weil es halt irgendwann mal so angefangen hat. Man muss sich da schon dann auch lösen können unter Umständen von irgendwelchen Erfindungen, die man mal gemacht hat und mit denen man bekannt wurde. Aber wenn, dann muss man das gut machen und irgendwie dann auch eine Weile dabei bleiben.
Genau, und dann, ja, da erzählen wir gar nicht so viel dazu.
Genau.
Ja.
Also ich denke, das sollte man sich anhören. Das ist wirklich sehr interessant.
Es geht auch um Klassiker, weil da gibt es bei Fahrrädern auch ein paar, ne? Und wie man mit denen, was ein Ladenhüter ist, oder wie kann man es unterscheiden? Ein Klassiker oder ein Auslaufmodell oder ein altes Rad. Wie macht man aus einem alten Fahrzeug einen Klassiker zum Beispiel? Nur so beim Auto zum Beispiel der 911er, der ja.
Ach, das meinst du einfach, ja, eine Modellreihe durchzuziehen?
Ja, ein bisschen Glück gehört da sicher auch dazu.
Ja, ja, klar, aber wenn man das Glück hat zum Beispiel und merkt, dass man was gefunden hat, wie man dann damit umgeht, ne?
Ja, das ist nicht einfach. Darüber haben wir auch gesprochen.
Darum brauchen wir da jetzt gar nicht drüber sprechen.
Genau.
Wobei es natürlich schon ein schönes Thema ist.
Ja, aber dann da stelle ich unser ja. Interview mit Tony noch online und da steht es ja auch drin, ne? Und der, also der hat ein paar, also er, ja, hat ein paar interessante Dinge dazu gesagt, eben aus Designersicht auch, ne? Also sehr interessant. So, was haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir machen heute gar nicht mehr viel, ne?
Ich wollte nur, wir haben ja Picks oder sowas, weil es sind ja ein paar Sachen noch so vorgefallen in den letzten Wochen, auch was Autos angeht. Nämlich hat vielleicht die ein oder andere mitgekriegt, der Herr Alonso, von Berufswegen Ferrari-Rennfahrer, hat ein Rennteam gekauft. Mhm. Ein Fahrradrennteam. Hast du das mitgekriegt?
Habe ich mitbekommen, ja.
Und will sein Kumpel Contador da drin haben. Ist wohl ein Freund von ihm, der Herr Contador. Da ich guck ja Formel 1 und so und habe auch
eine App,
wo ich immer drauf gucke und so, und jetzt mit Raikkonen zu Ferrari und so. Also ich habe da eine latente Schwäche dafür, aber ich kenne die Person nicht persönlich, die Fahrer nicht persönlich, denn der Herr Alonso ist mir jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch, aber egal, auf jeden Fall ist es schon irgendwie auffallend, dass die schon auch alle gern Fahrrad fahren. Also der Herr Webber zum Beispiel, der hat sich ja fast seine Karriere vergeigt durch Mountainbike fahren und noch Klappe halten vor ein paar Jahren, als er mal vom Rad gefahren ist, sich die Schulter gebrochen hat und nichts verraten hat, weil er ja weiterfahren wollte. Und ja, der ist wohl eifriger und auch guter Radfahrer. Und der Fernando Alonso, der fährt auch sehr viel Fahrrad, hat sich jetzt eben da ein Team gekauft. Geld hat er ja genug. Was ich allerdings fast noch toller finde, habe ich dir den Link geschickt. Ich habe nämlich letzte Woche mal wieder ein Kanu-Heft gekauft. Weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Kanufahren und Fahrradfahren sind ja die beiden Sportarten gewesen, die wir in unserer Jugend betrieben haben, und irgendwie sind die immer noch da. Bei mir auch und bei dir vielleicht auch. Oder irgendwie ist es noch drin. Man ist immer noch, also ich bin immer noch von Herzen Kanufahrer und BMX-Fahrer. Na egal, klar, was ich mache.
Ja, ich auch.
Und dann habe ich mir wieder so ein Paddelheft gekauft. Ab und zu fahre ich ja auch. Und da eigentlich, weil irgendwie tolle Faltboote drin waren. Und je älter man wird, desto anders fährt man ja Rad. Und Faltboot ist ja schwer im Kommen. Da gibt es Sachen, ich will gar nicht erzählen. Also man kann Faltboote mittlerweile beim Fahren verstellen. Über Hydraulikzylinder lässt sich das Schiff von Schnellfahren auf wendig ändern. Mhm. Nicht vorstellbar. Aber Themawechsel, es geht nämlich darum, dass man als Paddler ja auf der einen Seite umweltfreundlich ist, auf der anderen Seite halt mal überhaupt nicht. Weil die Leute, die ihre Boote hier am Wochenende aufs Dach schnallen, irgendwo in die Alpen fahren, meistens zwei Autos dabei haben, damit sie am Einstieg eines haben und dann am Ausstieg die Sachen wieder auf.
Na klar. Fahren.
Also man kann nicht sagen, dass es umweltfreundlich wäre. Dann gibt es noch dieses, was ich lange Zeit auch betrieben habe, weil es alleine geht, ist quasi Park and Play, dass man mit seinem Auto und seinem Boot irgendwo an eine Spielstelle fährt, also eine Walze und so hin. Wenn man in dem Ort wohnt, zum Beispiel in Augsburg, ist es natürlich einfacher, da läuft man einfach hin. Oder, aber es gibt natürlich auch irgendwo auf verschiedenen Bächen immer Wellen, die stehen, wo dann so Paddler hinfahren und fahren sie mit dem Auto hin. Und dann paddeln sie da eine Stunde oder zwei oder drei, bis sie alle sind und fahren sie wieder nach Hause. Das ist nicht ökologisch. Und da haben sich drei sehr bekannte Paddler einfach überlegt, wie machen wir das mal? Und dann sind sie tausende von Kilometern mit dem Fahrrad gefahren und Anhänger und hatten ihre Boote auf dem Anhänger dabei, haben sich zuvor das auch ordentlich geplant, ein bisschen leichtere Boote gekauft, trotzdem noch schwer, aber leichtere und Ausrüstung überlegt, was brauchen wir denn dabei und alles und sind da zu dritt los. Also die in dem Heft da aktuell, da sind sie von Cannes nach Venedig gefahren. Mhm. Wer die Geschichte nachlesen will, im Kanu-Magazin, im aktuellen, ansonsten auf der Webseite Bike to Boat, bike2boat.com. Und die haben das wohl schon mal gemacht.
Tipp ich gerade vorbei. Mal.
Mhm. Ging an mir vorbei, aber das ist nicht schlimm. Und was das Schöne ist, ja, sie schreiben auch ein bisschen, warum sie das dann gemacht haben. Also die Idee dahinter. Und es ist halt einfach tatsächlich so, dass sie dann eben auch klimaneutral sich überlegt haben, da zu fahren. Und okay, es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man das Ganze mit dem VW-Bus runterbläst. Vielleicht auch noch so ein schöner, alter VW-Bus, T3, Riesenmotor, kein Cut, wurscht. Ich meine, das ist cool. Das hat was Hippie-mäßiges, aber es ist schon auch irgendwie pervers. Und das fand ich beeindruckend. Es sind irgendwie auch über Pässe gefahren, die dann komplett eingeschneit waren, haben dann das Fahrrad in Ermangelung eines Schlittens vor lauter Schnee das Fahrrad oben aufs Boot gebunden, weil diese Wildwasserboote kann man ja auch wunderbar als Schlitten verwenden und haben dann alles hinter sich hergezerrt. Mhm. Wirklich beeindruckend. Und das finde ich lobenswert und eine tolle Idee, sowas zu machen. Und vor vielen Jahren schon hat ein ehemaliger Kollege von mir, ein Liegeradfahrer, der ist auch gepaddelt und der hatte kein Auto. Vor 20 Jahren schon keines. Und er hat sich auch einen Hänger für sein Boot gebaut. Allerdings waren damals, glaube ich, die Boote noch ein bisschen länger. Und wenn man dann immer so 3, 4, 4,5 Meter hinter sich herzerrt, ist es natürlich ein bisschen lästig. Also 2,50.
Ich sehe hier ein Bild im Schnee. Ja, bike2boat.com. Schön.
Ja, ich finde eine tolle Idee. Also finde ich auch, weil man denkt so gar nicht dran. Man denkt, ach, Paddler, naturverbunden. Aber hier nach Kanada zu fliegen und nach Südafrika und Norwegen und sonst wie alles nur Flugzeugauto.
Ja, die Kletterer sind ja auch so, ne?
Ja.
Also nicht, also da, wobei man da noch eher mit dem Fahrrad hinfahren kann, gut, wenn man ein Seil dabei hat, oder, wird schon schwer, aber also trotzdem sollte man da mal dran denken. Ne? Und
die hoffen auch, weil
das spricht ja auch fürs für Elektrifizierung auch, ne?
Ja, ja.
Dass du quasi Touren auch von zu Hause starten kannst.
Ja, du kannst ja dann, also ich meine, das ist sicherlich eine anstrengende Sache, was die gemacht haben, aber jetzt wenn die Fahrradhänger an sich erleben ja einen Boom, weil das mit dem Elektrorad nicht mehr so ein Riesenakt ist, alles hinter sich herzuzerren. Und wer weiß, vielleicht gibt es da tatsächlich jede Menge Transportanhänger, um eben auch zum Paddeln zu fahren.
Ja, nicht, ne? Na eben.
Und das finde ich, ja, weil er hat mich sehr überrascht. Also Zufall, einfach mal in der Bahnhofsbuchhandlung ein Heft gegriffen.
Na eben.
So viel zu Printmedien.
Ja. Ich war heute auch ein bisschen am Stöbern. Hab Kochzeitschriften entdeckt und so Lifestyle und so Zeug. Sweet Paul.
Achso, ich dachte die neue Beef vielleicht.
Na, die lag daneben. Weißwürste waren abgebildet. Ich würde sagen, wir kommen einfach im Lauf der nächsten Sendungen immer mal wieder auf die Eurobike zurück. Und
denke ich auch, ja.
Wenn ich ich habe nämlich noch was Schönes beim Thema Printmedium gefunden, ne? Auf der Messe habe ich Albert Herresthal, den Vorsitzenden des VSF, getroffen und die haben ein neues Buch vorgestellt. Das heißt, ich muss jetzt mal nachgucken, der hat mir nämlich das ist die zweite Auflage eines Buches und die Auflage, die ich habe, heißt anders. das Buch, das ich habe, heißt Fahrräder und Fahrradteile und die zweite Auflage heißt, halte ich fest, über Fahrräder und Fahrradteile. Was ein besserer Titel ist, glaube ich. Inhaltlich sind sie relativ gleich. Es sind nämlich Illustrationen zur Fahrradtechnik. Und das sind sehr schöne Illustrationen.
Stimmt, das habe ich gesehen.
Ja. Die sind von dem Grafikdesigner, der heißt Jürgen Isendick. Und der hat das irgendwann mal dem VSF, also vor 2 Jahren, glaube ich, dem VSF vorgeschlagen, machen wir doch mal ein Buch mit Zeichnungen zu Fahrradteilen. Und das war wohl in der ersten Auflage ein großer Erfolg. Und jetzt gibt die zweite erweiterte Auflage, bei der auch E-Bikes zum Beispiel noch drin sind. Also da geht es zum Beispiel, ich guck mal, das wird herausgegeben von der VSF-Akademie. Die VSF ist ja der Verbund
Service am Fahrrad, glaube ich.
Verbund Service und Fahrrad e.V. Also das ist ein Verband, in dem Fahrradhändler und auch Fahrradhersteller sich zusammengeschlossen haben. Und die Fahrradhändler besuchen da auch Lehrgänge zum Beispiel. Und ja, für die Lehrgänge gibt es halt Material, unter anderem auch Illustrationen zu technischen Themen. Angefangen von Fahrradmodellen, Fahrradphysik, Rahmen, Steuersysteme, Laufräder, spannend, verschiedene Arten der Kreuzung von Speichen zum Beispiel dargestellt. Und Übersetzungen und Entfaltungen, da kann ich noch was lernen. Ne? Wie heißt der Novinci-Typ?
Jack Franz.
Ja, der kennt die alle. Ne? Und das ist alles schön illustriert, also moderne Illustrationen. Es eignet sich hervorragend für Weihnachten. Man kann das, also das gibt's für VSF-Mitglieder natürlich, man kann das aber auch als Normalsterblicher kaufen. Den Link setze ich in die Shownotes rein. Man kann es bei der VSF-Akademie bestellen. Den Preis weiß ich im Moment nicht. Aber es gibt ein Buch zu gewinnen. Und dazu genügt es, uns eine E-Mail zu schicken, und zwar an podcast@fahrrad.io. Auch den Link setze ich nochmal rein. Einfach podcast@fahrrad.io, Stichwort über Fahrräder und Fahrradteile. Wir haben ein Buch, und zwar die zweite Auflage, das wir unter allen Teilnehmern verlosen. Schönes Buch. Ist ein echtes Coffee-Table-Buch. Wenn es noch ein bisschen dicker wäre vielleicht, aber auch so macht sich das gut auf dem Tisch, wenn Gäste kommen.
Ah. Ist es Hardcover?
Oder? Nee, es ist broschiert.
Aber das ist okay.
Das, ja.
Ist aber sehr, ist aber sehr, sehr schlicht, ne? Also nichts irgendwie mit, also kein Hipsterbuch.
Nee, kein Hipsterbuch. Allerdings glaube ich, macht der Grafiker auch Infografiken. Also da ist schon ist eine ja doch eine moderne Art der Illustration, also sehr zweidimensional, teilweise mit großen Farbflächen, schöne Typografie, sind auch Tabellen drin. Also nicht nur was für Fahrradfreaks, sondern man kann da einfach mal drin blättern und sich an den schönen Bildern erfreuen. Ja, das gibt es dazu noch. Das ist auch, wär auch quasi ein Pick von mir, ne? Also gibt noch mehr, aber den für mich war es das für heute.
Für mich auch. Und ja, beim nächsten Mal mehr. Die Zeit läuft. Also
Ja, wir
ja.
flechten jetzt in den nächsten Sendungen einfach immer mal wieder was ein, was wir bei der Eurobike gesehen haben. Und das Leben geht weiter, ne? Es gibt ja auch neue Sachen, ne? Ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Zum Schluss bedanken wir uns wieder nochmal bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und ja, ich bin Hans.
Und ich, Thomas.
Und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com. Ich buchstabiere www.sram.com.